Ich singe Halleluja, haben wir gesungen. Und ich kann nur ein ganz, ganz großes Amen. Wer hat das gerufen? Abigail, oder? Genau, da, genau. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank für den tollen Lobpreis heute, für die große Band. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Fehler. Ich bin heute eingesprungen im Beamer. Und dann weiß man immer gar nicht genau, kommt jetzt die Bridge oder doch Interlude und Strophe 1 und hin und her. Aber ihr seid geübte Sänger. Ich hoffe, das war okay. Hingabe, die alles verändert, hat Diana gesagt. Hingabe. Das ist jetzt nicht so sonderlich gebräuchlich in unserem Sprachgebrauch. Und du hast gesagt, was ist Hingabe? Wo kennen wir es? Und wir wollen heute anschauen, was es eigentlich genau bedeutet und wie könnten wir das besser behandeln als kurz vor Ostern. O am Kreuz, haben wir gerade eben in dem Lied gesungen, da hat Jesus über den Tod gesiegt. Und wir wollen uns beschäftigen, was wir heute so kurz vor Ostern mit Hingabe uns eigentlich Jesus in unser Leben sprechen möchte. Wir sind also kurz vor Ostern und im Kirchenkalender, da gibt es 6 Sonntage, die sie beschreibt als die große Fastenzeit. Die katholische Kirche sagt, das ist die österliche Bußzeit. Die evangelische Kirche bezeichnet diese Wochen als die Passionszeit. Aber eins ist immer gemein, in dieser Zeit wollen wir unsere Herzen darauf ausrichten, an das zu denken, was Jesus für dich und mich gemacht hat und uns vorbereiten auf dieses Hochfest. Wenn du Ostersonntag hier bist, wird der Gottesdienstleiter Erich aller Voraussicht nach sagen, der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde sagt, wir können schon mal vorweggreifen, als kurze Übung, Generalprobe, und Ostersonntag machen wir genau das. Wir wollen unsere Herzen vorbereiten. Dann denke ich mir aber manchmal, ist das wirklich so? Diese 6, 7 Wochen, nutze ich die Zeit, um mich vorzubereiten? Oder denke ich dann, ich habe noch so viel Resturlaub aus dem Vorjahr, wo fahre ich hin? Bis April muss ich Urlaub nehmen. Oder du sagst, es ist so schönes Wetter draußen, ich mache so viel anderes, viel lieber, aber Fasten ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ich weiß nicht, wie es dir geht dieses Jahr an Ostern. Ich muss zugeben, mir geht es auch nicht jedes Mal in Ostern so, dass ich so voll eintauche in dieser Passionszeit. Aber immer wieder denke ich dann doch sehr tief dran. Und es gab ein Ostererleben, ich habe das hier schon mal geteilt, daran denke ich jedes Ostern. Ihr kennt ja so ein bisschen meine Lebensgeschichte, habe meinen Eltern früher viel Probleme gemacht und irgendwann habe ich dann Jesus kennengelernt und ich war so 1, 2 Jahre lang gläubig und wir hatten ein großes Familientreffen in der Nähe von Berlin, wo meine Schwester lebt. Es ist WDL und alle Bibelschüler waren raus und so konnten wir mit 40, 50 Mann dort Familientreffen haben. Und irgendwann an einem Vormittag war mir nicht so nach Gemeinschaft und ich lese einfach in der Bibel so diese gesamte, den Leidensweg Jesu. Und wie er verraten wird, wie er geschlagen wird, wie sie im Sack über den Kopf ihn anspucken und sagen, hier, weissage doch, wer dich schlägt. Er kriegt eine Dornenkrone auf, leidet Qualen ohne Ende. Und während ich das so lese, tauche ich so ein und ich denke mir, Jesus, du bist der stärkste Mann im Universum. Wieso lässt du so mit dir umgehen? Und in dem Augenblick war es, als dann Jesus mir sagt, Markus, genau in dem Moment habe ich dich gesehen. Ich kenne deinen Spott, deine Ablehnung, die du im Leben vielleicht erfährst. Und ich will sie dir abnehmen und tragen. Und ich tauche in diese Geschichte weiter ein und immer weiter. Und am Ende, als er dann gekreuzigt wird und schreit, es ist vollbracht, nach 3 Tagen wieder aufersteht, sagt er, Markus, wenn ich lebe, sollst auch du leben. Und ich dachte mir, Herr, unvorstellbar, was ich da erlebt habe. Und ich habe gedacht, was kann ich dir zurückgeben? Für das, was du mir gegeben hast. Und in dem Moment war es so, dass ich gesagt habe, Herr, alles. Ich will dir mein ganzes Leben geben. Alles. Einfach als Dank für das, was du für mich gegeben hast. An diese Geschichte denke ich Ostern für Ostern. Auch wenn diese Passionszeit vielleicht nicht immer so leidenschaftlich ist. Aber hier hat sich jemand hingegeben. Und wir wollen mal rein eintauchen. Jesus gibt sich in zweierlei Dingen hin. Einmal in absoluter Hingabe dir und mir. Es gibt ein ganz bekannten und markanten Bibelvers. Und du kennst ihn aus Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr, so unvorstellbar sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, wirklich jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dich und mich. Kannst du dir das vorstellen? Wie grenzenlos diese Liebe ist? So sehr hat er dich geliebt, damit er seinen Sohn gab. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er über ihr richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ostern. Oh, am Kreuz. Da hängt dein und meine Schuld. Und die kann riesig sein oder so klein. Er hat sie bezahlt. Komplett. Also egal, was du heute mitgebracht hast, an Schuld, an Lasten, an schlechtem Gewissen, das ist der Platz. Und gerade wenn das Wetter so schön ist, strahlt es dich an. Lass hier los. Das ist der Ort, wo bezahlt wurde. Alles, egal wie groß. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist die erste und große Hingabe. Wenn wir die Bibelgeschichten weiterlesen, sehen wir einen zweiten Punkt absoluter Hingabe. Und von Anfang an seines Wirkens sagt Jesus immer eins. Ich tue den Willen meines Vaters, der mich gesandt hat. Und es geht los mit seiner Taufe. Und er hat gesagt, Johannes, ist mir schon klar, aber lass genauso werden, taufe auch mich, dass sich die Schrift erfüllt. Später im Garten Gethsemane sagt er auch, Vater, wenn du willst, am liebsten, wenn es nach mir ginge, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Wieder an anderer Stelle sagt Jesus, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ein Leben, das so hingegeben und ausgerichtet ist auf den Vater, der so sehr liebt. Zwei Dinge. Hingabe in Reinform. Jemand hat einmal gesagt, wahre Liebe kennt keine Halbherzigkeit. Gibt es nicht. In der Selbstliebe, wenn ich den Fokus auf mich richte, dann kann ich nach außen sehr viel Halbherzigkeit leben. Aber diese Liebe, die sich hingibt, kennt keine Halbherzigkeit. Sie gibt sich ganz. Komplett. Jesus gibt sich hin. Seine Hingabe, und das ist der Titel, verändert alles. Jesus hat lange gerufen in meinem Leben und an meine Herzenstür geklopft. Und wisst ihr, was ich früher so sportlich immer wieder sagte? Weißt du was? Irgendwann später im Rentendasein werde ich mich für Jesus entscheiden. Und dann habe ich das Ticket für den Himmel. Aber bis dahin will ich leben. Ich habe immer gedacht, wenn ich Christ bin, muss ich Schönes dahinlegen, darauf verzichten. Als ich Christ wurde, habe ich gedacht, Markus, wie konntest du so blöd sein? Absolute Freiheit. Das schönste Leben gibt es nur in der Hingabe. Und je mehr ich auf einmal lerne, mich ihm wiederum hinzugeben, desto voller wird das Leben. Unvorstellbar. Hingabe, die alles verändert. Er hat den Weg frei gemacht und möchte sich den Weg durch deine Blockaden bahnen, um immer mehr zu sagen, vertrau mir immer mehr und mehr. Mein Opa hat immer gesagt, Markus, du kannst Gott nie zu viel vertrauen. Dein Vertrauen in ihn wird nie enttäuscht. Und du wirst merken, wie auf einmal von seiner Hingabe immer mehr eine zarte Pflanze unserer Hingabe an ihn wächst. Hingabe in zwei Punkten. Als ich so in meiner stillen Zeit mich einfach so frage, Herr, was ist heute dran? Da habe ich gedacht, nächsten Sonntag ist Palmsonntag. Und da predigt Bruder Benatzki und vielleicht redet er davon, wie Jesus mit Halleluja-Rufen empfangen wird und wenige Tage später ruft die Menge, kreuzigt ihn. Ich weiß nicht, was er sagt, aber mir ist bewusst geworden, dreimal kündigt Jesus sein Leid an zu seinen Jüngern. Und das Interessante ist, das ist in Markus 8, in Markus 9 und in Markus 10, jeweils so um den Vers 30 herum. Und als ich das so lese, wie Jesus jedes Mal wieder neu sein Leid ankündigte, habe ich gedacht, es ist erstaunlich, was jedes Mal danach passiert. Bevor wir uns das gleich anschauen, den Weg kurz an den Anfang. Also Markus beschreibt am Anfang in Markus 1, wie Johannes der Täufer wirkt. Und er ruft aus, eine Buße zur Umkehr, dass die Sünden vergehen. Johannes später wird umgebracht und Jesus betritt fängt an, öffentlich zu wirken. Und er wiederholt, was Johannes rief. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. So fängt Jesus an. Weiter beruft er seine Jünger. Und dann sehen wir immer wieder, wie er großartige Wunder tut. Er treibt Geister aus, heilt Kranke, auch die Schwiegermutter des Petrus, da muss Liebe groß sein, andere Kranke, Aussätzige, Gelähmte, so viel. Er lehrt sie. Und da sind auch drei ganz markante Gleichnisse vom Sämann, wo auf einmal beschreibt, ne, das Wort Gottes wirft er auf die Erde. Und es gibt vier verschiedene Böden. Du kannst es mit Freuden aufnehmen und es wächst. Bringt hundertfältige Frucht. Oder du lässt es zwischen den Dornen und Disteln ersticken. Er sagt, ihr seid das Licht hoch oben auf dem Berg. Stell da nicht dein Licht nicht unter den Scheffel. Du musst wirken in die Welt. Zweite Gleichnis. Oder das Gleichnis vom Senfkorn. Wo er sagt, wenn dein Glaube nur so klein ist, kann es Wunder was bewirken. Setz es ein. All das lehrt Jesus. Und irgendwann merkt er, die Zeit ist vorangeschritten. Jetzt rede ich Tacheles, was kommen muss. Und er fängt an, von seinem Leid zu sprechen. Bevor das passiert, läuft er mit seinen Jüngern durch die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und er fragt sie, liebe Leute, für wen halten mich die Leute eigentlich? Da sagen andere, ja, für Johannes den Täufer. Andere sagen, nein, Elia oder einer der anderen Propheten. Und er fragt seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus, der Redner der Gruppe, sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der bist du. Und Jesus sagt, recht hast du, das hat dir mein Vater offenbart. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Als das klar war, unmittelbar danach, Markus 8, 31, heißt es, dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn, er selbst, muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten wieder auferstehen. So offen sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Jesus, wie kann das? Du bist doch der Messias. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weiche von mir, Satan, denn was du jetzt gerade gesagt hast, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Ich habe immer wieder gedacht, wow, so klare Worte von Jesus. Hier ging es nicht darum, dass er gegen Petrus ist, aber er will unbedingt der Versuchung widerstehen, diesen Preis des Leides nicht zu bezahlen. Und er sagt, das ist menschlich gedacht. Damit wir alle leben dürfen, muss ich diesen Weg gehen. Und auf einmal geht es weiter mit der Geschichte. Ein Vers weiter. Wenn ich mich gebe, sagt Jesus, damit du leben kannst, dann möchte ich dich vor eine Entscheidung stellen. Und da heißt es weiter, Jesus rief seine Jünger und dann auch die Menschenmenge, die dabei war, zu sich und sagte, wer jetzt also mein Jünger sein will, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber in sein Leben gibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat denn ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei seine Seele verliert? Merkt ihr die Dramatik in der Geschichte? Er fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist Christus. Er sagt, recht hast du. Und er sagt, was auf ihn zukommen wird, aber dass er wieder leben wird. Und auf einmal fragt er dich die Frage, möchtest du mein Jünger sein? Gerade Ostern ist immer wieder so ein Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden können. Möchte ich mich auch hingeben? Nur ein bisschen? Noch viel mehr oder ganz? Und das challenged, das fordert immer wieder heraus. ganze Hingabe ist oft gar nicht so leicht. Die Bibel sagt, die Herrschaft des menschlichen Ich, ein bisschen komplizierter Satz, die Herrschaft des menschlichen Ich ordne ich unter das göttliche Ich unter. Also nicht mehr, was ich will, mein Fleisch, meine Bedürfnisse, mein Wollen und Vollbringen, nicht mehr das, sondern Jesus, was willst du eigentlich? Ihr seht, mein Bruder Timon, ne, unser Opa mütterlicherseits, hat immer wieder gesagt, so Gott will und wir leben, werden wir dies und jenes tun. Und ich war, Alter, was für ein abgedroschener Spruch. Aber er hat zu Recht. So Gott will und wir leben, wollen wir dies und jenes tun. Und in dem Floskelhaften immer wieder wiederholen, hat er gesagt, mein Wille ist seinem Willen untergeordnet. Weil ich eins weiß, er hat das Beste für mich im Sinn. Er kündigt sein Leid an und fragt, möchtest du mir nachfolgen? Nachfolge ist immer freiwillig. Du darfst dich entscheiden, ja oder nein. Und das Schöne ist, wenn du ja sagst, füllt er dein Herz mit Liebe, mit Kraft, mit Herrlichkeit, mit Schönheit, wie nichts anderes auf dieser Welt es dir geben kann. Schauen wir uns die zwei weiteren Leidensankündigungen nur ganz kurz an. Ein Kapitel weiter, Markus 9, Vers 30, sagt er wieder das Gleiche. Der Menschensohn muss leiden und dies und das, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Was passiert danach? Und das finde ich so schön, wie menschlich auch die Jünger damals waren. Er hat das also gesagt und am Ende fallen sie sich die Nägel und überlegen, wer wird eigentlich der Größte sein im Reich? Wer wird es sein? Du, ich? Und Jesus sieht ihr Denken und sagt, Leute, ihr versteht immer noch nicht, was hier gerade abgeht. Aber wenn du der Größte sein möchtest, dann sei allen ein Diener, so wie ich. Dann bist du der Größte. Kriegst einen fetten Preis im Himmel. Und wir merken auf einmal, es ist ein ganz anderes Vorgehen. Er kündigt Leid an und sie fragen sich, wer wird der Größte sein? In der dritten, wieder ein Kapitel später, Markus 10, 32, er kündigt wieder sein Leid an, sagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Das muss er fast lesen, so lustig oder komisch. Vers 35, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst, wie so an die Wunschfee. Okay, Jesus sagt, was wollt ihr? Sie antworteten, wenn deine Herrschaft dann begonnen hat, nach diesen drei Tagen und so weiter, dann gewähre uns einen Ehrenplatz rechts und links zu deiner Seite. Ich dachte, was ist hier los? Wir sollen uns auf Ostern vorbereiten. Er spricht hier von großem Leid und sie? Und dann denke ich, so oft ist es bei uns auch. Wir feiern Ostern, aber es ist trotzdem mein Wille, mein Weg und das, was ich habe. Die Jünger damals genauso. Jesus entgegnete ihnen, ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr gerade bittet, weil den Kelch, den ich trinke, der wäre euch zu schwer. Wie dem auch sei, Hingabe, ihr Lieben, ist für uns Menschen oft so, was bedeutet das? Ich habe mit einem Pastor telefoniert, viel besser hatten wir einen Videocall, Erich war mit dabei und wir haben mit einem Pastor gesprochen über Hingabe und Jüngerschaft. Und er sagte, Markus, weißt du was? Seit über 40 Jahren predige ich Hingabe. Aber ich kann wahrscheinlich 1 bis 2 Hände abzählen, wie viele Geschwister meiner Gemeinde sich hingeben. Und er sagt, ich bin inzwischen ein bisschen abgelöscht. Und das ging mir tagelang nach. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Was ist da los? Und er sagt, ich war in reichen Gemeinden, in reichen Städten, da wo die Automobilindustrie groß ist, sind Gemeinden wohlhabend. Da kommen die Leute mit Sportwegen in die Gemeinde. Und irgendeiner sagte mal zu dem Pastor, weißt du was? Ich habe alles. Für mein normales Leben brauche ich keinen Gott. Mir geht's gut, ich bin gesund, habe Kinder, Haus, Urlaub, Auto, Sportwagen. Und er sagt, dann predige mal Hingabe. Bis heute challenged es mich. Aber ich will auch nie aufhören, diese Fahne hochzuhalten. Und das Schöne ist, Jesus predigt sie. Und ich glaube, manchmal ist es für uns, die wir alles haben, schwerer, ein bisschen was vielleicht loszulassen von dem, was ich habe, von dem, was mir so wertvoll ist, und wirklich zu sagen, Jesus, du hast alles gegeben, ich gebe dir was zurück. Und wir wollen uns weiter anschauen, wie kann eigentlich diese Hingabe weiter entstehen? Immer wieder merke ich, so war es bei mir damals auch, wenn auf einmal Not kommt. Vielleicht ein ganz kurzer Einwurf, um die Geschichte noch fertig zu machen. Und er sagte, Markus, ich habe über all die 40 Jahre immer Hingabe gepredigt und manchmal mit einer Einladung. Und er sagte, weißt du was, wenn es dir mal nicht mehr so gut geht im Leben, dann sollst du einfach wissen, dass da jemand ist, der dich liebt, der sich für dich gegeben hat und der dich mit Freuden aufnimmt, wenn du soweit bist. Und früher oder später kommt man an einen Punkt, wo man merkt, die letzte Errungenschaft hat mir nicht das gegeben, was ich brauche. Meine Zielerreichung hat mich nicht so ausgefüllt wie das, was Jesus machen kann. Und so sehen wir so oft Beispiele, wo Jesus sagt, ich habe Wasser ewigen Lebens. Wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du nie wieder dürsten, nie wieder. Ich habe Brot des Lebens, ich bin dieses Brot, nimm von mir. Am Abendmahl feiern wir das. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also, bei ihm ist es so, du kommst mit Mangel und er füllt voll auf. Und wenn wir merken, je mehr wir darin eintauchen, desto mehr zieht es mein Herz auch wieder hin zu ihm. Früher habe ich viel Hip-Hop gehört, da waren die Texte katastrophal. Heute, und das ist so cool, gibt es christlichen Hip-Hop, genauso mit diesem Gangster-Blues, aber mit einer tollen Message, also einer tollen Botschaft. Und ein Hip-Hopper, da hörte ich mir so ein Interview an, und da stand einfach nur im Titel vom Drogendealer zum Hope-Dealer. Also von demjenigen, der Drogen verkaufte an die Straße, zu dem, der Hoffnung brachte an die Straße. Und er sagte auch, ich wollte alles, schneller, höher, weiter. Und er ging nach Kolumbien, um da mit Kartellen zusammenzuarbeiten als Deutscher, lernte Spanisch, kam in diese mafiösen Strukturen mit rein und hat hunderte Kiloweise Kokain nach Europa geschmuggelt. Bis irgendwann die Falle zuschnappt und er in Haft kommt. Und in Bogotá oder irgendwo in Kolumbien, ist jetzt nicht der schönste Ort, so wie hier vielleicht in der JVA, mit Fernseher und Kaffee und Zigaretten und allem. Und er sagt, massivst überfüllt. Leid ohne Ende, Schlägereien und Mord an der Tagesordnung in diesem Gefängnis. Und dann hört er jeden Morgen, wie ein Prediger ruft, die Kirche ist eröffnet. Und scharenweise gehen sie hin, er auch. Und im ersten Gottesdienst spricht Jesus ihn an und sagt, ist mir egal, was du gemacht hast, wie viel Leid du in die Welt gebracht hast, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Er gibt sein Leben Jesus, kommt wie durch ein Wunder nach kurzer Haftstraße wieder raus und ist heute Hope-Dealer. Er bringt Hoffnung und die Bibel an den Mann. Da dachte ich, wow. Und merkt ihr, Jesus kann unser Herz verändern. Er gibt sich dir hin. Ich weiß nicht, was deine Geschichte mal ist, wo du mal wirken wirst, aber eins ist klar, durch dich werden Menschen erreicht. Hingegeben zu leben, das ist immer ein Prozess und der fängt ganz klein an. Ich finde es so schön, im Kolosser 1 heißt es, wie wir Christus immer ähnlicher werden sollen. Aber in 1. Korinther 3 sagt er, ihr fangt klein an mit dem Wort als Milch. Wie ein Säugling Milch trinkt und ihr dann immer mehr an feste Speise gewöhnt wird, so sollt ihr auch im Glauben wachsen. Und das finde ich so schön. Ne, wenn man mal bei Klaus und Veronika ist, habe ich schon mal gesagt, und man sieht, wie der Samuel wächst. Nur durch Milch. Wow. Aber Wachstum würde irgendwann enden, wenn ich ihm bis 18 nur Milch gebe. Es würde ungesund werden. Die Zeit der Milch, des Milchtrinkens hat seine Zeit und dann muss man feste Nahrung zu sich nehmen. Und das Interessante ist, feste Nahrung hatte ich auch mal zu mir genommen. Ich war bei Klaus und Veronika und wir haben gegrillt. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Und es gab feinstes Bio-Steak, wunderbare Qualität. Und wir reden und während dem Essen und immer ein Stück nach dem anderen rein und dann kaut man nicht so sonderlich gut. Und auf einmal geht ein so ein Botzen runter und ich, boah, keine Chance, ey. Ich so, wow, was geht jetzt hier ab? Es ging nicht mehr weiter. Und dann auf einmal kommt Speichelfluss wie nochmal was und so weiter. Auf Toilette versucht es raus, keine Chance. Dachte ich, Alter, was mache ich denn jetzt? da keine Chance, ich komme nicht ran. Und ich konnte auch nicht mehr reden. Ein übertriebener Speichelfluss ging nicht mehr. Und dann sage ich noch, ich muss jetzt gehen. Sofort nach Hause. Weil ich dachte, Alter, wenn das jetzt nicht vorbei ist, muss ich irgendwie mal zum Arzt mir das mit der Zange rauspulen lassen. Aber das ist keine Chance. Und irgendwann merke ich, werde ich ruhig und nehme einfach so ein Stück Schokolade. Das hilft immer auch gegen Kummer und Sorgen. Und komischerweise, auf einmal fängt es an, da habe ich richtig gemerkt, wie das so das Pulsieren anfängt und das Ding so langsam runtergleitet und weg war. Am nächsten Sonntag spreche ich Isis Papa an, den Gerhard. Und ich sage, er ist Arzt. Ich sage, Gerhard, Alter, kannst du dir gar nicht vorstellen, was mir gestern passiert ist. Ich, am Steak hier und so weiter, fast verhungert. Ich hätte ja nichts mehr runterbekommen. Und dann sagt der Markus, das habe ich jede Woche. Leute, die da irgendwas drin haben, was man rausholen muss. Und er hat gesagt, du hast instinktiv gut gehandelt. In dem Moment, wo du dem Körper einen neuen Reiz gegeben hast, Finger an und so weiter. Und es war für mich auch so ein Bild. Ich fange an mit Milch und dann fange ich an mit fester Speise und ich lasse mir auch Zeit. Ich kann es durchkauen. Ich nehme es zu mir und kaue. Und ich höre hin und ich gebe mir Zeit und dann schlucke ich runter. Und dann fange ich an zu verstoffwechseln. Dann fange ich an, das in meinem Leben umzusetzen, dass es Kraft entfaltet und so weiter. Nur Milch ist ewig schlecht, hastig irgendwas reindrücken, genauso schlecht. Oft ist es diese Ruhe. Und dann gibt's immer mal wieder das Restaurant zum Goldenen M. Dann düse ich da vorbei, ach, schnell mal was holen. Und es schmeckt auch wunderbar. Und nach 2 Stunden habe ich wieder Hunger, aber mit so einem Blähbauch. Und dann denke ich mir, genauso verhalten wir Christen uns auch oft. Immer mal schnell, hier mal einen guten Impuls, ein tolles Lied. Die Emotionen sind toll, aber richtig nahrhaft ist es nicht. Und er sagt, die Zeit der Milch ist in Ordnung, feste Nahrung ist in Ordnung, mal ein Burger essen ist genauso in Ordnung, aber mach es doch einfach wunderbar, in Zeit, in Ruhe und so weiter. Ihr Lieben, Ostern, hatte ich vorhin gesagt, lädt mich immer wieder ein, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal mache ich mir so diesen Spaß in Anführungszeichen, wenn wir Lobpreis haben und dieses Lied singen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Dann werde ich mal ruhig und höre, ob die Gemeinde mitsingt oder nicht. Sie singt mit. Und jedes Mal ist es dann mein Gebet, Herr, lass es nicht nur Lippenbekenntnisse sein, sondern sie sollen es mit Herzen singen. Jesus, mein ganzes Leben gebe ich dir. Mach du das Beste draus. Gebrauche mich. Ich will nicht mein Licht unter den Scheffel stellen, sondern deine Liebe nach draußen bringen. Ostern lädt ein. Triffst du auch eine Entscheidung? Nur ein bisschen oder ganz? Das Leben zu geben. Ihr Lieben, eine Geschichte finde ich so wunderbar in der Bibel, wo wir Hingabe auf so erstaunliche Weise sehen. Und zwar ist es eine Frau, ist eine Prostituierte. Und Jesus ist gerade bei einem Pharisäer mit Namen Simon. Und auf einmal kommt diese Frau rein, heult, fällt Jesus vor die Füße und macht mit ihren Tränen seine Füße nass. Denkt sie, um Gottes Willen, tut mir leid, und fängt an, mit ihren Haaren die Füße trocken zu wischen. Und so voller Dank fängt sie an, das teuerste Öl, was sie dabei hatte, über seine Füße zu schütten. Und sich so hingegeben zu bedanken bei Jesus. Und dieser Pharisäer lehnt sich zurück und er denkt, das Schöne ist, Gott kann da reingucken. Er denkt sich, wenn er wüsste, wer da gerade die Füße küsst. Und Jesus sagt, ich weiß es. Ich möchte dich was fragen, sagt er. Da sind 2 Menschen. Einer hat 500 Goldstücke Schulden, der andere 50. Und beiden wird vergeben. Wer freut sich mehr? Dann sagt er, natürlich der mit 500 Stücken. Sagt er, so auch hier. Sie weiß, was ihr alles vergeben ist. Sie kann gar nicht anders, als sich Jesus hinzugeben und sagen, danke. Als junger Christ habe ich immer wieder gedacht, ja, puh, so viel Kerben im Kerbholz habe ich auch nicht, als dass ich mich jetzt für 500 Stück freuen kann oder was. Hätte ich mehr sündigen müssen, dass meine Freude vollkommener ist? Nein. Bis ich eins begriffen habe, Jesus, öffne mir die Augen, wie groß Schuld und der Zustand der Sünde im Generellen ist. Und auf einmal habe ich es erkannt. Es geht also nicht darum, ist man Prostituiert, ist man Drogendealer oder egal was. Es geht darum, einfach zu sehen, meine Rebellion gegen Gott, meine Ich-Sucht und so weiter, all das bringe ich vor ihn, um Leben zu bekommen. Und diese Geschichte geht auf einmal weiter. Der Pharisäer, der ja alles weiß, sagt, wenn er wüsste, wer da vor ihm ist. Und Jesus sagt, weißt du was, jetzt möchte ich zu dir was sagen, Simon. Du, ich bin zu dir gekommen als Gast. Und da macht man es so, dass du mir Wasser anbietest, dass ich mir die Füße waschen kann. Nicht mal das hast du gemacht, was Standard damals war. Aber diese Frau hat Füße gewaschen mit Tränen. Hat sie abgetrocknet. Du hast mir nicht mal einen Kuss zur Begrüßung gegeben. Und sie küsste meine Füße. Und auf einmal stellt er ihn bloß und sagt, siehst du, du liebst wenig, bis gar nicht. Sie liebt absolut und viel. Und dann denke ich mir wieder, wow, was für eine Geschichte. Und wenn wir in den nächsten 2 Wochen Ostern feiern und wir dann an Karfreitag hier das Kreuz nach unten holen, hier nach vorne den Gabentisch und uns einfach ums Kreuz versammeln, da kann ich einfach sehen, da hängt meine Schuld. Meine Ich-Zentriertheit, meine Fehler, meine egal was, da hängt es. Als ich damals in Berlin mein Ostererleben hatte, da habe ich gesagt, Jesus, wie kannst du nur für mich, klein Wurstling, alles geben? Markus, weil ich dich liebe. Und dann habe ich gesagt, Jesus, dann gebe ich dir auch alles. Das ist eine Hingabe, die sich äußert im Dank. Jesus, als Dankeschön gebe ich mich. Merkst du, was hier abgeht? Ganz oder gar nicht. Liebe, hatte ich vorhin gesagt, kennt keine Halbherzigkeit. Ein anderer Pastor hat mal gesagt, leider ist uns die Tatsache dieser Vergebung so in Fleisch und Blut, dass wir die Schönheit oft gar nicht mehr sehen. Vielleicht kennst du es aus Partnerschaft, dann bist du 10, 20, 30, 40 Jahre verheiratet und es ist alles so normal. So nebeneinander her. Da ist kein Zauber mehr. Manchmal kommt es mir so vor, wir Christen neben am Kreuz genauso. Es ist so normal geworden. Und jedes Mal, wenn du merkst, es ist so normal geworden, dann bitte ihn und sag, Herr, öffne mir neu die Augen. Was du bezahlt hast, dass ich leben darf, ein Leben in Fülle, willst du mir schenken, weil du den Weg frei gemacht hast? Volle Kraft voraus. Ich will mich wieder neu entscheiden. Ostern lädt ein, diese Entscheidung zu treffen. Wir hatten also gesagt, zusammenfassend, er fängt klein an. Er klopft an dein Herz. Möchtest du mir nachfolgen? Ist eine Entscheidung, kannst du treffen. Und dann fängt es an, du nimmst mich zu dir und feste Nahrung und du wirst Christus immer ähnlicher, einfach im täglichen Tun. Gott geht es dabei nie, letzte Erkenntnis vielleicht, um deine Leistung. Es geht ihm vielmehr um das, was du ihm widmest. Eine Geschichte, wer mal meine Eltern besucht, der sieht überall im Haus unvorstellbar teure Kunstwerke. Unfassbar viel wert. Handgezeichnet von Anna, Elena und Noah. Das sind die Enkelkinder. Sie haben Ehrenplätze eingenommen. Und dann sieht man auf einmal, das bist du und das bin ich und da scheint die Sonne. Ach, und das soll ein Tiger sein. Wow. Das hast du gemalt für dich, Opa. Das fällt ins Herz. Wir könnten jetzt sagen, ja, was ist das für eine Leistung? Ist kein Monet oder sonst irgendwas. Kein Monet würde irgendwo einen Ehrenplatz bekommen als die Bilder dieser 3 kleinen Künstler. Weil die Opa und Oma erkennen, mit Herzen hat dieses kleine Kind gemalt, auch wenn es nicht sonderlich gut aussieht. Und manchmal denke ich mir, genauso ist es auch in unserem Leben. Es kommt nicht auf die Leistung an, aber es kommt darauf an, widme ich es ihm, gebe ich es ihm. Die kleinen Dinge wie die großen. Papa für dich, Opa für dich. Ich habe es für dich gemacht. Und er wird sagen, wow, du hast die Tür aufgehalten für die alte Oma. Super. Er freut sich. Und du wirst auf einmal merken, aus dem Kleinen wird es immer größer. Das ist das Schöne. Es geht nicht um Leistung. Es geht um Leidenschaft. Wir haben es gehört an dieser Frau, die dem Jesus die Füße küsste. Wir sehen es an den kleinen Kindern. Und das Interessante ist, jetzt wirklich allerletzter Gedanke, sonst steht ihr euch die Füße platt. Ich habe zum Thema Hingabe in der Predigtvorbereitung einen Gedanken gehabt. Wir hatten ja vor kurzem Willow Creek. Ich weiß nicht, ob jemand aus der Gemeinde da war. Ich selber war leider nicht da, aber ich habe an ein Interview gedacht, was mal Bill Heibels, also Mitglied Bill Heibels, geführt wurde. Und gerade Willow Creek hat ja zum Ziel, Menschen in die Hingabe zu führen. Und dann wurde der Bill Heibels gefragt, in ihren Predigen fordern sie ja immer totale Hingabe für ein christuszentriertes Leben. Was verstehen sie eigentlich darunter? Das klingt so fromm. Und er sagt, Gott hat für uns Menschen sein absolut Bestes gegeben, als er seinen Sohn Jesus für unsere Erlösung opferte. Dann ist es doch meiner Auffassung nach vernünftig, wenn wir auch unser Bestes ihm geben. Jesus Christus sagt, sucht zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil. Oder an anderer Stelle, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Dann mach es doch. Das ist Hingabe. Weiter wird er gefragt, wie wächst man denn dann eigentlich geistlich? Und er sagt, das entscheidende Merkmal, um vorauszusagen, ob jemand geistlich wächst, sind nicht die Sonntagspredigen oder die sonderliche Dienste oder Veranstaltungen, sondern ob jemand das, was er hört, mit nach Hause nimmt und tut. Ob er das nochmal nachliest und in ein Gebet packt. Und dann können wir am nächsten Sonntag gucken, was ist passiert. Dem einen gehen die Augen auf von Sünde, dem anderen macht der Herr irgendwas anderes, man trägt zusammen und wächst weiter. Er sagt, Wachstum passiert in der persönlichen Nachfolge. Ganz, ganz interessant. Ein hingegebenes Leben. Wenn du also nach Hause gehst, nimm mal nur mal den Predigttitel mit. Hingabe, die alles verändert. Er hat sich gegeben. Und die Entscheidung, die uns Ostern immer wieder fragt oder aufruft, ist, gibst du dich auch hin? Möchtest du dieses Geschenk annehmen? Lass es einfach rein. Und du wirst sehen, wie er kommt und füllt. Ein anderer Geistlicher sagte mal, es geht nicht so sehr darum, so wie Dietrich Bonhoeffer oder Mutter Teresa zu werden. Es geht vielmehr darum, dass du für dich und dein Leben übersetzt, wie Hingabe aussieht. Das kann also sein, heute entscheide ich mich neu für meinen Ehepartner, ihn zu lieben. Oder der Geist macht dich darauf aufmerksam, ab heute will ich wieder mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oder morgen möchte ich nicht die erste und die letzte Stunde in meinem Arbeitsplatz in Facebook hängen, sondern ich will meinem Chef ganze 8 Stunden Leistung bringen. Keine Ahnung. Hingabe fängt klein an. Und du wirst merken, dein Leben hat eine Bestimmung und Gott führt dich da hinein. Hingabe, die alles verändert. Amen.